Für sie war es wichtiger, den Willen Gottes zu tun, als am Leben zu bleiben. Und ich denke, sie wären nicht in der Lage gewesen, diese geistlichen Waffen einzusetzen, wenn sie nicht derart hingegeben gewesen wären. Ich denke, dass Satan überhaupt keine Angst vor Christen hat, die nicht hingegeben sind. Sie können die richtigen Worte verwenden, alle Gebete sprechen, und doch hören sie dann, wie er ihnen ins Gesicht lacht. Doch wenn du dein Leben hingegeben hast, hat er Respekt vor deinen Gebeten. Ich wurde 1940 in die britische Armee eingezogen, in der ich 5,5 Jahre diente. Als ich am 12. Dezember 1940 in die Armee kam, bekam ich keine Bescheinigung, auf der stand, wir garantieren Ihnen, dass Sie nicht getötet werden. Keine Armee der Welt macht dieses Versprechen. Und ich höre, wie die Christen sich selbst als Soldaten in der Armee des Herrn bezeichnen. Ich denke, sie haben sich noch nie die Zeit genommen, darüber nachzudenken, was sie da eigentlich sagen. Das ist eine sehr ernste Sache. Ihr habt vielleicht gehört, was Bruder Andrew über den Missionsbefehl geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium jeder Nation sagte. Er sagte, Jesus hat nichts davon gesagt, ob und wann wir zurückkommen werden. Die Leute sagen oft, wir können nicht gehen, weil wir vielleicht nicht mehr zurückkommen werden. Jesus sagte nicht, kommt zurück, sondern er sagte, geht. Ihr müsst das natürlich selbst vom Herrn hören. Ich sage nicht, ihr sollt alles stehen und liegen lassen und nun unverzüglich nach Albanien gehen. Doch möge Gott mit dir gehen, wenn du es tust. Ich sage nur, was Paulus sagte. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir die elendsten aller Menschen. Wenn das Evangelium für uns nur Dinge tut, die sich auf dieses Leben beschränken, können wir gleich das Handtuch werfen. Machen wir nun weiter mit dem Rest des Kapitels, und es ist so erfrischend und herrlich, wieder zum Thema Liebe zurückzukommen. Das ist der rote Faden, der sich durch diesen Abschnitt zieht. Ich sagte ja schon, Kapitel 12 sei kein religiöses Regelwerk, sondern bestehe aus Anweisungen, wie ihr die Liebe Gottes, die er in euer Herz gegeben hat, freisetzen könnt. Wenn du die Liebe Gottes nicht in deinem Herzen hast, wirst du das, was hier steht, ohnehin nicht tun können. Es beginnt alles mit der Liebe. Lesen wir nun, was Paulus in Kapitel 13 ab Vers 8 sagt. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Paulus sagt, ich möchte nicht, dass ihr Schulden macht. Ich könnte eine eigene Predigt darüber halten. Seid niemandem etwas schuldig. Wie viele von euch sind niemandem etwas schuldig? Wisst ihr, was die Bibel sagt? Der Schuldner ist der Knecht des Gläubigers. Wenn wir Schulden machen, machen wir uns zum Knecht des Menschen, von dem wir etwas zu leihen nehmen. Die USA ist heute ein großer Schuldnerstaat, quasi ein Knecht der Japaner und anderer Nationen. Großbritannien und Amerika haben zwar den Krieg gewonnen, aber sie haben nicht den Frieden gewonnen, aber das nur nebenbei. Reden wir ein wenig über die Liebe. Merkt euch Römer 13 ein und schlagt kurz Römer 8, 4 auf, wo über den Sinn des Todes Christi gesprochen wird. Ab Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das geschah, als Jesus am Kreuz starb, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Wir sind also vom Gesetz des Mose und all seinen Verordnungen, Statuten, Vorschriften und Zeremonien befreit, damit die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt werde. In einer anderen Übersetzung heißt es die gerechte Forderung des Gesetzes. Diese Übersetzung ist besser, da sich das Wort direkt von dem Wort für Gerechtigkeit ableitet. Dasselbe Wort erscheint in Offenbarung 19,8, wo es heißt, die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Genau dasselbe Wort. Wir sind also von den Anforderungen des Gesetzes des Mose freigesetzt, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt werde. Was ist nun die gerechte Forderung des Gesetzes? Das ist die große Preisfrage. Wir müssen es wissen. Die Antwort in einem Wort: Liebe. Sehen wir uns an, was die Schrift dazu sagt. Galater 5, 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was ist dieses eine Wort? Liebe. Was ist also die gerechte Forderung des Gesetzes? Liebe. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein. Es wird nicht von uns verlangt, alle Details des mosaischen Gesetzes zu befolgen, aber wir sind verpflichtet zu lieben. Nun zurück zu unserer Studienhilfe. Römer 13, 8 bis 10. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Denn das, und nun zählte die Gebote auf: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Alle Gebote sind in diesem einen Gebot zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir brauchen also nicht darüber im Unklaren zu sein, wie unsere Beziehung zum Gesetz des Mose aussehen soll. Wir sind von all seinen Verordnungen und Anforderungen befreit, aber wir müssen seine gerechte Forderung erfüllen, und das ist die Liebe. Lesen wir die Worte Jesu. Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch. Und hier fügt er sozusagen ganz bewusst sein eigenes PS, sein Postskriptum an das Gesetz und die 10 Gebote an. Dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Mose gab die 10 Gebote. Das Judentum kennt 613 Gebote. Jesus sagte: Ich gebe euch nur ein Gebot. Denn in diesem einen Gebot ist alles andere mit eingeschlossen. Was ist dieses eine Gebot? Liebt einander. So einfach ist es. Ich möchte noch einmal einen Vers aufgreifen, den wir in der vorigen Lehreinheit betrachtet haben, weil er mir so gut gefällt. 1. Timotheus 1,5 in der folgenden Übersetzung: Das Endziel unserer Unterweisung ist Liebe. Das Ziel ist die Liebe. Und dann nennt er 3 Bedingungen, um diese Liebe aufrechtzuerhalten: aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich fruchtlosen Diskussionen zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts. Jede Lehre und Predigt in der Gemeinde, die keine Liebe bewirkt, ist fruchtlose Diskussion, leere, vergeudete Worte. Das einzige Endziel jeder Lehre ist die Liebe, und das Endziel unserer Lehre ist die Liebe. Glaubt mir, Brüder und Schwestern, ich überprüfe mich selbst von Zeit zu Zeit und frage mich: Habe ich wirklich dieses Ziel vor Augen? Oder lasse ich mich von Nebensächlichkeiten ablenken? Ich möchte nichts Negatives über den Leib Christi sagen, aber ich würde meinen, dass es relativ wenige Gemeinden gibt, die wirklich Liebe als ihr erklärtes und oberstes Ziel haben. Wir haben uns von so vielen Dingen ablenken lassen, die wichtig, aber dennoch zweitrangig sind und ohne Liebe nicht funktionieren. Liebe ist die motivierende Kraft, die den Rest funktionieren lässt. Liebe ist die Kraft, die das Wasser durch den Wasserschlauch strömen lässt. Ohne sie hast du zwar einen Schlauch und einen Garten, aber kein Wasser. Du kannst mit deinem Schlauch in der Hand durch den Garten gehen und du siehst recht aktiv aus, aber es wächst nichts. Merkt euch Römer 13 ein und schlagt Jakobus 1,25 auf. Wisst ihr, wenn es je einen Menschen gegeben hat, der wirklich dem Herrn hingegeben war, dann Jakobus. Er sagt in Kapitel 1, Vers 25: Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Wortes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Es wird nicht ausdrücklich gesagt, was das vollkommene Gesetz der Freiheit ist. Doch lesen wir Jakobus 2,8. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Das ist also das königliche Gesetz, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Wenn du dich davon motivieren lässt, lebst du wie ein König. Niemand kommandiert dich herum. Niemand kann dich zwingen, irgendetwas zu tun, weil du stets das Richtige willst. Niemand kann dich zwingen, etwas gegen deinen Willen zu tun. Das ist das Gesetz der Vollkommenheit, das Gesetz der Freiheit, das königliche Gesetz. Warum sollen wir unsere Zeit mit vielen anderen Dingen verschwenden? Ich sage euch, wer uns ablenkt, nämlich der Feind unserer Seelen. Er hat Angst vor Christen, die einander wirklich lieben, weil sie nämlich Vollmacht und Autorität haben und noch dazu die Welt herausfordern. Erinnert ihr euch, was Jesus über das eben zitierte Gebot sagte, daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt. Ich denke, Francis Schaeffer sagte, der Herr gab der Welt das Recht, die Gemeinde Jesu zu beurteilen. Denn wenn die Welt nicht sieht, dass wir einander lieben, hat sie, ausgehend von dem, was Jesus selbst sagte, das Recht zu sagen, dass wir nicht seine Jünger sind. Nun zurück zu Römer 13. Wir kommen nun zu einem Abschnitt, den ich Lebe in der Erwartung der Rückkehr Christi überschrieben habe. Lebst du in der Erwartung der Rückkehr Christi? Bist du begeistert darüber, dass Jesus wiederkommt? Und du weißt auch nicht wann? Nur um eine mögliche Falle zu vermeiden. Vers 11. Und dies tut, also tut alles, worüber Paulus soeben sprach, also Unterordnung unter Autorität und gegenseitige Liebe. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Das ist irgendwie eine rätselhafte Aussage, nicht wahr? Der Zeitfaktor in diesem Zeitalter ist schwer zu verstehen, denn Paulus schrieb so, als würde die Rückkehr Jesu unmittelbar bevorstehen. Ich sage euch, wie ich das verstehe. Das ist keine Lehre, sondern nur meine persönliche Auffassung. Wenn es euch hilft, preist dem Herrn, wenn nicht, dann seid nicht zornig über mich. Es hat gewisse Vorteile, wenn man mal Philosoph war, denn unter anderem denken Philosophen ständig über die Zeit nach. Und die Zeit ist und bleibt ein Geheimnis, trotz Einstein. Niemand hat je ermessen können, was Zeit wirklich ist. Ich sehe es folgendermaßen. Wenn ein wahrer Christ stirbt und dieses Leben hinter sich lässt, geht er in eine zeitlose Existenz über. Die Ewigkeit ist den Gesetzmäßigkeiten der Zeit nicht unterworfen. Dass Zeit vergeht, diese Kategorie gibt es dann nicht mehr. In jener Welt, in die wir dann kommen, gibt es keine Uhren. Sein Leib wird ins Grab gelegt und dort verwest er. Er schließt die Augen und stirbt, geht in eine zeitlose Existenz über und seine Augen werden sich wann erst wieder öffnen? Bei der Auferstehung. Das ist für uns ein großer Segen, ich hoffe auch für euch. Und wenn er in seinem Auferstehungsleib seine Augen öffnet, sieht er wen als allererstes? Den Herrn, der in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Du bist also zeitlich gesehen nie weiter von der Wiederkunft des Herrn entfernt als vom Zeitpunkt deines Todes. Denn nach dem Zeitpunkt deines Todes gibt es keine Zeit mehr. Das begeistert mich. Ich weiß nicht, ob es dich auch begeistert, aber ich habe viel darüber nachgedacht. Es begeistert mich auch, dass ich, sobald ich in meinem auferstandenen verherrlichten Leib die Augen öffne, als erstes Jesus in seiner Herrlichkeit und Macht sehen werde. Wenn du darüber nicht begeistert bist, solltest du ein Brite sein. Ihr wisst ja, wie begeisterungsfähig wir sind. Aber ich bin begeistert, wenn ich an die Rückkehr des Herrn denke. Und das ist es, was mich dazu motiviert, mein Leben als Christ zu führen. Ich werde Jesus in seiner Herrlichkeit sehen. Ich werde sehen, wie sein Reich auf Erden errichtet. Das ist die einzige Lösung für die zahllosen Probleme der Menschheit. Wir können ein wenig Gutes tun, ein paar Krankenhäuser oder Schulen bauen, Doch es scheint, als wäre das Böse in unserem Zeitalter dem Guten immer voraus. Ich weiß nicht, ob die Menschen im 20. Jahrhundert besser dran sind als im 1. Jahrhundert, wenn man sich all die Probleme vor Augen führt, mit denen wir heute konfrontiert werden. Ich bin naiv genug zu glauben, dass die Errichtung des Reiches Gottes auf Erden die einzige Lösung für die Probleme der Menschheit ist. Und Jesus hat uns aufgefordert, jedes Mal, wenn wir beten, genau dafür zu beten: Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wo? Auf Erden. Viele Christen haben die Einstellung, es sei unser Ziel, in den Himmel zu kommen. Ich halte es für ein gewaltiges Vorrecht zu glauben, dass man in den Himmel kommt, wenn man gestorben ist. Doch das ist nicht mein Ziel. Und das war auch nicht das Ziel des Paulus. Lesen wir Philipper 3, Abvers 8. Ja, wirklich. Ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen. Dazu sagen wir alle Amen. Doch was ist mit den folgenden Worten? Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, damit ich in den Himmel komme? Sagt er das? Nein, damit ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Die Auferstehung ist unser Ziel, nicht der Himmel. Wenn wir im Himmel sind, wird unser Geist dort sein. Doch unser Leib wird sich im Verwesungszustand befinden und das ist nicht das Ende des Heilsplans. Jesus hat Geist, Seele und Leib erkauft. Und Paulus sagt: Vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Man könnte nun sagen, Paulus und Petrus wären naiv gewesen. Nein, sie waren inspiriert vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist zeigte ihnen, dass sie noch so und so viel Zeit haben würden und dann den Herrn sehen würden. Und während hier auf Erden Jahrhunderte vergehen, befinden sie sich jetzt in einer zeitlosen Existenz. Man kann sich das mit dem Verstand nur schwer vorstellen, aber ich halte das für eine unstrittige Tatsache. Gehen wir nun vor diesem Hintergrund zurück zu Römer 13,11 folgende. Und dies tut, also haltet euch an all diese Anweisungen, als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Das ist ein Bild für Menschen, die in begeisterter Erwartung auf die Wiederkunft des Herrn leben. Nicht Regeln und Vorschriften motivieren uns, heilig zu leben, sondern die Tatsache, dass wir Jesus begegnen werden. Und dann müssen wir bereit sein. Wir werden vor seinem Richterstuhl stehen und er wird mit seinen Augen, die bis ins Innerste unseres Seins vordringen, jedes Wort, das wir gesprochen haben, jeden Gedanken, den wir hatten und jede Tat bewerten. Etwas später im Römerbrief heißt es: Jede Zunge wird Gott bekennen. Ich interessierte mich für das griechische Wort, das hinter bekennen steckt, da es auf verschiedene Weise übersetzt wird, und ich kam zu dem Schluss, dass bekennen hier bis zum äußersten bekennen heißt oder alles bekennen und nichts zurückhalten. An jenem Tag wirst du nichts verbergen können. Alles wird vor den Augen Jesu offen liegen. Das ist für die neutestamentliche Gemeinde die oberste Motivation für ein heiliges Leben. Schlagen wir kurz Titus 2,11 auf. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend, allen Menschen. Viele Menschen meinen, Gnade erlaube ihnen, alles zu tun und ungeschoren dabei wegzukommen. Doch das Neue Testament zeichnet ein anderes Bild, denn es heißt als nächstes, dass uns die Gnade unterweist. Ist euch bewusst, dass uns die Gnade unterweist? denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Was ist demnach die eigentliche Motivation, heilig zu leben? Die Erwartung der Rückkehr des Herrn. Ich bin davon überzeugt und habe es beobachtet, dass eine Gemeinde, die die Rückkehr des Herrn nicht erwartet, nie den neutestamentlichen Standard in puncto Heiligung erreicht. Diese Erwartung tut etwas für die Menschen, sie motiviert sie, sie begeistert sie. Ruth und ich reisen viel und wir treffen Christen aus allen möglichen Ecken des Leibes Christi, aus verschiedenen Denominationen und Bewegungen. Gott hat überall wunderbare Leute, manche in verborgenen Winkeln, sodass man sie kaum findet. Doch es sind zwei Dinge, die Ruth und mich motivieren. Das erste ist Matthäus 24, 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Die andere Motivation, das andere, was uns begeistert, ist die Erwartung und Vorfreude auf die Wiederkunft des Herrn. Wir sind begeistert darüber, dass er wiederkommt. Ein Bruder im Herrn, den ich schon seit Jahren gut kenne, kommentierte die mangelnde Begeisterung des Leibes Christi über die Wiederkunft des Herrn folgendermaßen: Ich denke, wenn der Bräutigam zurückkehrt, erwartet man von der Braut mehr, als dass sie nur sagt: Schön, dass du wieder da bist. Wenn ich eine Woche weg war und nach Hause komme und Ruth an der Tür auf mich wartet und nur sagen würde: Schön, dass du wieder da bist, wäre ich ein wenig enttäuscht. Ich sage es nochmal: Jesus liebt uns leidenschaftlich und er möchte leidenschaftlich geliebt werden. Ich wollte Folgendes sagen: Überall dort, wo wir Menschen begegnen, die diese beiden Motivationen haben, also dass allen Nationen das Evangelium verkündet werden muss und dass der Herr bald wiederkommt, kommt es uns vor, als würden wir diese Menschen schon ein Leben lang kennen, auch wenn wir sie erst wenige Minuten zuvor das erste Mal kennengelernt haben. Wir sind einfach auf derselben Wellenlänge. Ich denke, so sollten wir leben. Wenn dir das Christenleben langweilig vorkommt, dann geh doch einfach mal nach Albanien. Tu etwas, mach einen Schritt. Vielleicht sinkst du ein, aber der Herr wird dich halten. Aber das Christentum ist nicht langweilig. Ich sage öfters zu Ruth: Wenigstens kannst du dich nicht darüber beschweren, dass ich dir ein langweiliges Leben bieten würde. Ich möchte kein langweiliges Leben. Es ist kein einfaches Leben. Manchmal wird der Druck so stark, dass ich mich frage, ob wir ihm überhaupt standhalten werden. Das sind so Zeiten, ja, es ist eigentlich schon seit längerer Zeit so. Doch Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Lasst uns doch das mal gemeinsam sagen und diese etwas unorthodoxe Lehreinheit abschließen. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Sagen wir es noch einmal: Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.